RBB 888. Jeden Samstag um 15 Uhr. Die Experten mit Doreen Herbe.
Wie oft haben Sie schon gedacht, Wahnsinn, was hier in Berlin alles an Tieren unterwegs sind? Füchse laufen über den 17. Juni wie Touristen auf Sightseeing-Tour. Waschbären, die bedienen sich an unseren Mülltonnen, als wäre es ein All-You-Can-Eat-Buffet. Und dann gibt's noch Marder, Igel, Wildschweine, Krähen. Die Liste ist so lang. In den Experten reden wir heute über das wilde Berlin. Und das tun wir mit Dirk Ehlert, Wildtierreferent beim Land Berlin. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Ist dir denn heute schon irgendein wildes Tier begegnet?
Ja, und zwar ganz früh am Morgen erstmal ein Wildschwein. Dazu gehört nicht viel. Am Stadtrand und tatsächlich auch Füchse. Füchse sind ja überall aktiv, die nutzen auch die langen Nächte, die wir jetzt haben und eben auf dem Weg hierher natürlich haufenweise Krähen, die ja die Stadt auch am Tag nutzen, um dann nachher abends in spätestens einer Stunde gemeinsam schlafen zu fliegen.
Was macht Berlin so attraktiv für die? Die Abgase können es ja nicht sein.
Naja, tritt vor die Tür, dann weißt du es. Also ist eine große Stadt, wir sind so groß wie München, Frankfurt, Stuttgart und Bremen zusammen und 40% unserer Landesfläche sind Grünflächen, Ackerflächen, Brachflächen, Wiesenflächen, Waldflächen. Naja, klar, dass dann hier 20.000 Tier- und Pflanzenarten.
Wunderbares Wohlfühlgebiet, Berlin.
Absolut.
Und es ist spannend zu hören, welche Tiere Sie in Berlin schon so gesehen haben.
Der Fuchs in meinem Schrebergarten. Oh, der sitzt da und guckt mich an und jagt Mäuse.
Außer Füchse, Eichhörnchen sehe ich auch sehr viel.
Wildschweine ab und an mal mit Familie, also da hat man Respekt, wenn der mit Familie unterwegs ist.
Und ich habe das Gefühl, dass es irgendwie nicht mehr so viele Wildschweine hier in Berlin gibt, vielleicht auch, weil sie weniger Schlagzeilen im Moment machen. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren haben sie an Berliner Badeseen gerne auch mal Rucksäcke und Taschen von Badegästen durchwühlt. Lieber Dirk Ehlert, gibt es Schätzungen, wie viele Wildschweine hier bei uns leben? Und täuscht mein Eindruck, den ich habe, oder ist es genau andersrum?
Also wir wissen nicht, wie viele Wildschweine wir in Berlin haben. Die Schätzungen sind ganz grob. Also die leben halt vor allem in der Peripherie und in den Wäldern selbst. Und wir hatten tatsächlich etliche Jahre deutlich weniger Wildschweine als noch vor 10, 15 Jahren. Aber gerade seit 2024 hat der Bestand wieder deutlich zugenommen und auch im Siedlungsbereich, vor allem am Peripheriebereich von Waldgebieten, also zum Beispiel im Grunewald, in Köpenick, aber auch tatsächlich zum Beispiel in Steglitz, Zehlendorf, an den Randbezirken, überall dort sind wieder Wildschweine ganz massiv, die auch in die Siedlungen reinkommen und kamen. Und wir wissen es ja auch von Kleinmachnow, das gehört zwar nicht zu Berlin, aber es ist topografisch eine Lage, da gibt es doch sehr, sehr viele Wildschweine im Augenblick.
Aber wie kommt das?
Naja, Wildschweine sind Allesfresser. Und wenn es mal feuchtere Jahre gibt, wie 2024 und 2023, gibt es mehr Nahrung, also gibt es mehr Nachkommen, also gibt es entsprechend auch wieder mehr Bewegung. Und vor allem in den Sommermonaten, wenn es dann wirklich mal regnet, kommen sie gerne aus dem trockenen Wald raus und suchen im Siedlungsbereich, wo gewässert wird nach Nahrung. Und Eicheln haben wir auch reichlich, die wollen sie auch fressen. Und wenn sie erstmal schon in der Stadt sind, dann merken sie, Mensch, hier gar nicht so schlecht, denn hier gibt es keine Jäger, hier gibt es zwei Autos, aber die hupen ja bloß und schon sind sie und bleiben sie in der Stadt.
Wie ist das eigentlich? Sind Wildschweine wirklich gefährlich? Ich erinnere mich an eine Reportage mit dir. Du warst im Wald unterwegs, hast eine Bache getroffen mit ihren Frischlingen. Ich hatte den Eindruck, die wirkte total entspannt. Also ist das jetzt nur ein Mythos oder sind Wildschweine wirklich auch gefährlich?
Also Respekt sollte man vor Wildschweinen auf alle Fälle haben. Respekt sollte man aber auch vor Mücken und vor alle anderen Tieren haben. Gefährlich sind sie nicht. Aber na klar ist, wenn 100 Kilo vor einem stehen, dass man da erstmal unsicher ist und nicht richtig weiß, was man machen soll. Das Überqueren einer Straße in Berlin ist deutlich gefährlicher. Es gibt so ein paar Handings, die man beachten sollte. Eben Wildschweine nicht in die Ecke jagen und drängen und Wildschweine nicht füttern und streicheln wollen. Und vor allem, wenn Wildschweine Junge haben, also Bachen ihre Jungen führen, dann nicht zu nah rangehen. Ansonsten sind die Berliner Wildschweine sehr gelassen. Die kennen uns Menschen und wissen, dass wir überall und ständig sind. Die einzigen sogenannten Beißunfälle, die wir in der Stadt immer wieder haben, sind, wenn es Situationen, wenn Menschen mit Hunden irgendwo langlaufen und der Hund sich mit dem Wildschwein zofft und streitet und der Mensch dazwischen geht. Ansonsten sind es tatsächlich sehr friedliebende Tiere.
Und ich bin ehrlich gesagt richtig froh, dass es jetzt endlich eine zentrale Anlaufstelle gibt für alle Fragen rund um Wildtiere. Denn ich erinnere mich an eine Situation. Wir hatten mal einen ganz jungen Fuchs bei uns, der tagelang einfach nur unter einem Baum gelegen hat. Ich hatte das Gefühl, dass der sich gar nicht mehr bewegt hat. Der war irgendwie wie gelähmt. Und ich habe mir schon echt große Sorgen gemacht und mich gefragt, ja, wen kann ich jetzt eigentlich informieren? Wen kann ich fragen? Wer kann mir da jetzt weiterhelfen? Und jetzt gibt es, wie gesagt, diese schnelle Hilfe für uns und auch ganz klare Ansprechpartner. Und auch unser Experte Dirk Ehlert ist sehr erleichtert darüber, dass es diese Anlaufstelle gibt.
Ja, wir haben lange gekämpft tatsächlich. Mhm. Und Jessen war sehr stolz, dass wir dieses Team haben. Das ist ein Team aus Tierärzten, die einmal eine telefonische Beratung machen, aber eben auch ein Wildtiermobil haben, um rauszufahren, um dann eine Erstversorgung durchzuführen. Dieses Team ist angedockt an das Netzwerk vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtiertechnik. Sind alles Experten hinsichtlich der Wildtiere. Und vor allem, was ich ganz toll finde und auch längst überfällig für Berlin war, dass dieses Team auch die ehrenamtlich Tätigen berät. Es gibt ja in Berlin so viele Menschen, die sich für die Tiere, Wildtiere einsetzen. Für Eichhörnchen, für Waschbären gegebenenfalls, auch für Füchse und natürlich auch für Igel. Und dieses Team, die beraten auch solche Teams, die sich mit solchen Wildtieren beschäftigen. Und das ist ganz, ganz großartig. Hat lange gebraucht und jetzt sind sie aber endlich da und können auch angerufen werden.
Koordiniert? Also ich rufe dann da an und sage mein Problem und dann entweder geben sie mir eine telefonische Beratung oder sagen, bring das Tier zu einer der entsprechenden Anlaufstellen.
Ganz genau. Also ja. Es wird genau geschaut, wer eigentlich denn zuständig ist. Das weiß man ja sonst nicht. Man ruft an und hat dann irgendein Problem mit einem Wildtier oder will eine Beobachtung melden und die nehmen das dann jeweils auf. Bei verletzten, schwerkranken Tieren kann die Polizei kommen oder gegebenenfalls auch direkt das Team rausfahren und das Wildtier versorgen.
Und wie kann ich dieses Wildtiernetzwerk erreichen?
Na, per Telefon. Entweder im Netz mal schauen unter Wildtier nahe Berlin und im Telefon kann man die für 030 Berlin, dann die 51 68 168 anrufen. Da erreicht man das Team und die sind wirklich professionell tätig.
Habt ihr schon irgendwie Rückmeldungen bekommen?
Ja.
Wie ist es angelaufen?
Ja, sehr gut sogar. Wir haben ja seit dem Sommer arbeiten mit diesem Team zusammen, vor allem im Hinblick auf Erkrankungen von Wildtieren. Wir hatten im Sommer beispielsweise doch sehr viel zu tun mit Füchsen, die Menschenflöhe hatten. Das ist ein neues Phänomen, was wir so bei Füchsen nicht hatten. Und wir konnten mit dem Team von Wildtiernah schon sehr frühzeitig erkennen, dieses Problem beheben und gegebenenfalls auch dann Menschen, die davon betroffen waren, auch entsprechend beraten und den Tieren die Flöhe wegnehmen.
Rote Sumpfkrebse. Wer von Ihnen hat die schon mal probiert? Die haben ja sich jahrelang im Tiergarten breit gemacht. Irgendwann gab es grünes Licht von den Behörden. Die haben gesagt, die dürfen eingefangen werden, dürfen dann auch weiterverkauft werden an Restaurants und Fischhändler. Lieber Dirk, wie ist das jetzt, der aktuelle Stand mit den Sumpfkrebsen?
Ja, wir haben seit 2017 bis 2023 in dieser Zeit ganz massiv die amerikanischen Sumpfkrebse gefangen, sowohl im Tiergarten als auch im Britzergarten. Und wir haben den Fang tatsächlich im Augenblick eingestellt, weil wir gemerkt haben, obwohl wir Tausende von Tieren fangen, werden die nicht weniger. Auch in den Gebieten, wo gar kein Zugang möglich ist. Und wir müssen das ja irgendwie auch rechtfertigen. Wir müssen ja sehen, dass wir den Bestand reduzieren. Die sind ja invasiv, die Tiere. Wir haben dann auch ziemlich schnell rausbekommen, woran es lag. Wir fangen die ja mit Netzen und in diese Netze gehen die größeren Tiere, die kleineren gehen nämlich durch und freuen sich, dass die Konkurrenz weg ist. Und tatsächlich nach der EU, nach dem EU-Recht, darf man bestimmte Dinge eben nicht mehr machen, die man vor ein paar Jahren noch machen durfte. Eben die Tiere lebend fangen. Hältern, dass sie nicht mehr so brackig schmecken und weiterverkaufen. Das ist nicht mehr gestattet. Jetzt müssen sie sofort getötet werden. Wir haben gar keinen Abnehmer und wir müssen gucken, wie wir die Tiere eigentlich loswerden. Und obendrein sind sie inzwischen in allen Berliner Gewässern. Ein Beispiel für viele, dass invasive Tiere sich überall ausbreiten. Das ist nicht nur der rote amerikanische Sumpfkrebs.
Das ist immer so schön, auch gerade jetzt im Winter, wenn da plötzlich so ein Rotkehlchen auftaucht mit dieser leuchtend rot-orangenen Brust oder so ein Eichelhäher, der hat da so ein bisschen so ein blaues Gefieder. Also für mich ist es immer wie so ein kleiner Glücksmoment in diesem grauen Winter und ich denke dann immer, oh ja, richtig, richtig schön. Viele Vögel bleiben hier, andere kommen aus dem Norden zu uns, lieber Dirk Ehlert. Welche Vögel sind es denn, die hier total gerne den Winter verbringen?
Das sind so die Klassiker, die wir auch jeden Tag jetzt draußen sehen und beobachten können. Rotkehlchen, Zaunkönige, Blaumeisen, Kohlmeisen, aber eben auch Singdrosseln und vereinzelt dann auch Vogelarten, die nur im Winter zu uns kommen, wie Kernbeißer oder sogar Seidenschwänze, einzelne Arten, die wir eher selten haben. Und es fällt auf, dass in den Wintermonaten häufig die Vögel, unsere Singvögel, dann in größeren Gruppen auftauchen. Und da kann es eben auch sein, dass Kohl- und Blaumeisen dabei sind, die einmal von hier kommen, also aus dem Kiez, Und es gibt aber sehr, sehr viele dieser Arten, die dann aus Nordeuropa zu uns kommen. Das kann man kaum unterscheiden. Die sehen ja genauso aus, die blauen Kohlmeisen aus Schweden. Aber die verhalten sich deutlich vorsichtiger. Also wenn es so ganz freche Kohlmeisen sind, dann sind das bestimmt welche hier von unserem Kiez.
Die Einheimischen.
Die Einheimischen, ne? Die anderen sind vorsichtiger. Und man kann es ja schön beobachten, dass sie jetzt im Winter oft den Spechten folgen. Sonst sind ja Spechte eher Feinde für sie. Aber Spechte, die sind jetzt im Winter unterwegs und hacken an den Bäumen, um irgendwelche Maden rauszureißen. Sind sie ein bisschen wie der Elefant im Porzellanladen. Und die kleinen Vögel fliegen hinterher und holen sich kleine Insekten raus. Der Specht hat auch was davon, denn wenn zum Beispiel ein Habicht oder ein Sperber angeflogen kommt, warnen die kleinen Singvögel den Specht und umgekehrt hinterlässt der Specht den Vögeln dann auch genug Nahrung und im Frühjahr, da können die sich nicht leiden, da wird sofort gewarnt, wenn der Specht auftaucht. Also völlig anderes Verhalten, je nach einer Jahreszeit, insofern auch sehr spannend in der Stadt zu sehen.
Vögel, die zu uns kommen, passen sie sich dann irgendwie hier den Berliner Verhältnissen an? Gibt es da Beobachtungen?
Ja, müssen sie, absolut. Wobei die Stadt grundsätzlich auch immer interessant ist für viele Überwinterer, weil es etwas wärmer ist, der Boden ist da nicht gefroren. Wir haben viel mehr verschiedene Biotoptypen als vergleichsweise auf den Flächen auf dem Land. Da ist die Agrarstruktur, die Monokultur, da sind die Flächen abgeräumt. Hier in der Stadt haben wir sehr viele kleinere Flächen, vor allem auf Friedhöfen, ganz verschiedene Strukturen, die die Vögel magisch anziehen, weil es dort Beerensträucher gibt, genug Obststräucher und auch genug Bodendeckung. Und durch die Wärme ist auch der Boden nicht so tief gefroren, da finden sie leichter Nahrung.
Berlin ist wild und manchmal spielen sich hier wirklich verrückte Szenen ab. Wir hatten mal einen Fuchs und einen Waschbären gemeinsam auf einer Mülltonne und haben beobachtet, wie der Waschbär dem Fuchs den Mülldeckel aufgemacht hat, nur damit der Fuchs einfach besser ans Futter rankommt. Wundern sich solche Szenen oder ist das schon eigentlich ganz normal, dass da Kooperationen eingegangen werden?
Ist was völlig Normales. Kooperationen gibt es in der Natur. Jeder kann es auch gut und schnell beobachten. Wenn man die Krähen mal sieht, die im Mülleimer was gefunden haben, was sie nicht rausziehen können, die machen einen großen Alarm, einen großen Lärm, bis endlich ein Fuchs oder ein Waschbär kommt, der das dann rauszieht. Dann lassen sie ihn fressen und er lässt die Reste dann übrig für die Krähen. Also diese Joint Venture und gegeneinander ausspielen und vor allem mitnehmen, Verhaltensweisen kann man eigentlich permanent überall in der Stadt beobachten.
Und wenn sich Tiere erstmal in eine Stadt verliebt haben, dann ist es auch schwer, sie wieder loszuwerden. Gibt's ein Tier, das dir in diesem Jahr so besonders große Kopfschmerzen bereitet hat?
Ja, die zunehmenden Exoten, die dann nicht bei denen bleiben, die sie halten. Zum Beispiel Wallabies oder ein Polarfuchs hatten wir in diesem Jahr auch wieder Warane. Menschen halten sich so eine Tiere, die dürfen sich auch so eine Tiere halten. Tatsächlich, wenn alle Genehmigungen da sind, aber manchmal hauen die eben einfach ab. Und dann ist natürlich immer das Geschrei groß, dann muss ein Tier eingefangen werden. Das ist mal sehr aufwendig.
Und wir haben große Schlagzeilen.
Und wir haben große Schlagzeilen. Känguru und nicht entlaufen. Nur im Sommer.
Ja. Anfang der Woche hatten wir hier unfassbar milde Temperaturen, 13, 14 Grad, weshalb es sein kann, dass Sie gerade auch Igel durch die Gegend rennen sehen. Sie sagen jetzt wahrscheinlich zu Recht, halt, stopp, die machen doch gerade Winterschlaf. Aber die ganze Sache mit der Klimaerwärmung macht den Igeln dann doch zu schaffen. Manchmal finden sie im Sommer auch nicht genug zu essen. Und deshalb kann es eben sein, dass die bei milden Temperaturen ihren Schlaf unterbrechen und Futter suchen. Lieber Dirk, sollten wir dann den Igeln helfen, sie füttern, vielleicht auch zu einer Igel-Auffangstation bringen? Was rätst du?
Ja, grundsätzlich erstmal, wenn man jetzt um diese Jahreszeit noch im Dezember einen Igel sieht, dann ist es tatsächlich ein Igel, der nicht im Winterschlaf ist. Da stimmt irgendwas nicht. Normalerweise müssten die jetzt tief und fest schlafen bis in den März, April rein. Aber dadurch, dass die Sommer immer trockener sind, die Igel sind ja Fleischfresser, immer weniger Nahrung finden, kriegen die immer später ihre Jungtiere im Herbst. Und das führt oft dazu, dass die Jungen zu spät geboren werden, die dann nicht genug Gewicht haben. An sich können die Igel auch jetzt noch, wenn es so warm ist, noch genügend Nahrung finden, wenn wir naturgemäße Gärten hätten und keine aufgeräumten Gärten. Wenn also im Garten ausreichend Laub liegt, wo genügend Insekten zu finden sind, wo Regenwürmer sind, wo Schnecken liegen, dann findet er genug Nahrung. Und wenn man jetzt so einen Igel unmittelbar jetzt um diese Jahreszeit findet, dann muss man erstmal prüfen, wie sieht der eigentlich aus. Ich hatte hinten abgenommen, das erkennt man ja, so ein Igel muss ja so rund, schön rund sein. Und wenn er hinten abgenommene Hinterbeine hat, dann stimmt was mit dem. gehen. Nicht zur Sicherheit könnte man übrigens so einen Igel mal draußen im Garten zunächst mit dem Handschuh anfassen und dann auf seine Briefwaage packen. Wiegt dieser Igel dann deutlich unter 400 Gramm, dann muss man einschreiten. Da muss man den gegebenenfalls auch mit reinnehmen oder erstmal im Internet schauen, was kann man dem dann tun. Hat er eine äußere Verletzung? Ist es einfach nur ein zu kleiner Igel? Hat er eine Verletzung irgendeiner Weise? Da findet man in Berlin und Brandenburg ja gute Hilfe im Internet und es gibt viele Vereine, die auch helfen. Aber bitte nicht zu früh die Igel mit reinnehmen. Das sind ja alles ehrenamtlich tätige Menschen, die wissen schon nicht mehr, wohin mit den Igeln. Und natürlich haben Igel auch zunehmend Probleme durch die Zerschneidung der Straßen. Also die Reviere, die sie leben, können sie nicht mehr nutzen, weil wir immer wieder breitere Straßen haben, immer größere Zäune bauen, dass die Tiere nicht wechseln können. Ja, und das Hauptproblem neuerdings, diese Nachtmähgeräte, die Roboter. Das ist ein großes Problem, weil die eben auch vor Igeln nicht Halt machen und die Igel verletzen.
Also wir können eine Menge tun, um die Igel zu schützen. Und wenn es wirklich notwendig ist, dass man Igel füttern muss, was geht da so? Ich habe unterschiedlichste Sachen gelesen. Katzenfutter, Rührei, ungesalzen, Igelfutter. Da frage ich mich natürlich aber auch, wie füttert man überhaupt einen Igel, ehrlich gesagt?
Ja, in Gefangenschaft ist ja klar, da können ja gar nicht weg. Dann bietet man ihm dann Nahrung an und Katzenfutter ist schon sehr häufig das Futter, was ihm angeboten wird.
Mit ein paar Leckereien. Ganz genau. Da
muss man aber so ein Tier auch tatsächlich die ganze Zeit über durchfüttern, den ganzen Winter über. Und eigentlich müsste man das Tier dann auch im Frühjahr dahin zurückbringen, wo man es gefunden hat, denn die leben territorial. Die haben ihr festes Revier, so wie du und ich unser festes Zuhause haben und dahin wollen sie auch wieder zurück.
Schon ein bisschen gruselig, so ein Wolfsgeheul, oder? Wie ist es für dich, so ein Wolfsgeheul zu hören?
Na toll, es ist natürlich was ganz Großartiges, so ein großes Tier irgendwie zu hören und dennoch eventuell zu sehen, natürlich noch viel besser.
Ich finde diese Tiere auch sehr faszinierend. Ich mag auch die sind auf der einen Seite, sind die eben Einzelgänger, dann sind sie aber auch Familienmenschen und sie haben was ganz Starkes, was Erhabenes. Wie geht's dir damit?
Naja, klar, es bleibt was Faszinierendes. Wenn man das erste Mal so einen Wolf gesehen hat, ich erinnere mich da sehr genau, dann ist es schon etwas ganz Besonderes, ein großes Tier, so stolz und erhaben, wie es sich
da. Und du hast einen Wolf schon gesehen?
Ja, schon mehrfach inzwischen durfte ich Wölfe sehen und das ist schon immer wieder was ganz Besonderes. In der Stadt ist es tatsächlich so, dass am Stadtrand bei Gato Uclado immer wieder auch Wölfe beobachtet werden. Allerdings in der Regel nicht von Menschen, sondern wir haben da Wildtierkameras aufgebaut und die halten das fest. In der Nachbarschaft, in der Döberitzer Heide, leben seit vielen Jahren auch Wölfe und natürlich kommen die eben auch mal bis an die Stadtgrenze ran. Wir haben aber nur Einzelbeobachtungen und nicht dauerhafte Meldungen von Wölfen in der Stadt. Das ist auch für Wölfe nicht wirklich prickelnd, sich in der Stadt zu bewegen.
Also die Chance, dass wir einen Wolf sehen, ist jetzt gar nicht so groß, obwohl sie hier am Stadtrand schon unterwegs auch sind.
Naja, es ist eine ganz, ganz kleine Chance, hat man tatsächlich da in diesem Bereich Wölfe zu sehen, aber dann natürlich auch nicht am Tag. Und wenn man in die Döberitzer Heide geht, dann kann man tatsächlich jetzt um diese Jahreszeit auch das Heulen hören, von dem du gerade gesprochen hast.
Muss man Angst haben vor Wölfen oder ist das auch so ein Mythos?
Nein, müssen wir natürlich nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man von Wölfen angegriffen wird, ist etwa so groß, als wenn du 6x6 richtige mit Zusatzzahl gehabt hättest im Lotto. Also die ist da, eine ganz, ganz kleine Chance, aber die ist sehr gering. Also die Chance, dass du, wenn du aus dem Funkhaus kommst und in der Masurenallee angefahren wirst, die ist viel, viel größer, als von einem Wolf angefahren zu werden. Trotzdem macht das was mit uns Menschen. Ne? Wir haben einfach so Furcht vor diesen Tieren und Wölfe werden auch nicht jetzt so häufig werden, dass sie den Bestand von Rehen und Wildschweinen in Deutschland in irgendeiner Weise regeln könnten. Sie holen sich, den Bedarf haben sie ja, die holen sich die Tiere, die sie haben wollen, aber dazu sind das viel zu viele Wildtiere, die wir haben, als dass der Wolf da dauerhaft nachhaltig regulieren könnte.
Wenn viele ja wirklich dieses trubelige Großstadtleben von uns ja sehr lieben, so in regelmäßigen Abständen, ist es dann auch ganz schön, ein bisschen mal so in die Natur zu fahren. Und hier in Berlin haben wir ja das Glück, dass es auch so viele schöne Ecken gibt, wo wir einfach Natur erfahren können, wo wir Tieren begegnen können. Und vielleicht ist das auch was jetzt für die Adventszeit, für die Feiertage, dass sie sagen, ach, lass uns mal mit der Family nicht einfach nur vollgefuttert am Tisch sitzen, sondern lass uns mal ein bisschen raus in die Natur, ein bisschen spazieren gehen. Dirk, du hast da auch so ein paar schöne Tipps, wo wir, ja, lacht schon, rückst du die raus, ein paar Tipps, wo wir Tiere beobachten können?
Ja, im Prinzip eigentlich vor jeder Haustür. Man muss nur vor die Tür gehen, dann sieht man schon spannende Einzelbeobachtungen, kann man also überall machen. Aber ich glaube, was für viele so ein bisschen im Nebel ist, sind zum Beispiel ist das Erpetal. Das ist ein fantastisches Gebiet. Es hört sich so an, als ob das JWD ist. Bei Hirschgärten, also Treptow-Köpenick, ein wirklich tolles Gebiet. Am Fluss läuft man lang, erreicht es wunderbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ein mäandrierender Fluss, der durch Berlin läuft, oder das Schöneberger Südgelände oder Südgelände am S-Bahnhof Priesterweg, auch ganz toll. Wirklich, man kommt aus der S-Bahn raus und taucht in eine Landschaft ein, in der vor 80, 90 Jahren noch überall Waggons waren und Betriebsamkeit herrschte, und die Natur hat sich das wieder zurückerobern können. Das Tegeler Vlies im Norden der Stadt, ein fantastisches Gebiet. Da taucht man unter und ein und atmet durch, hat die Natur. Übrigens auch das Tempelhofer Feld. Ich bin immer noch überrascht, wie viele Menschen da noch nicht waren. Ey, geht da mal hin. Und vor allem nicht am Tage, sondern in Randzeiten, früh morgens oder am späten Nachmittag. Es ist wirklich schön. Man kann auch viel Natur beobachten. Eulen fliegen da sogar immer regelmäßig lang. Im Sommer sind es unendlich viele Lerchen. Und jetzt zum Jahresende kann man tatsächlich auch wunderbar Greifvögel beobachten, die da langziehen. Die Wuhlheide, über die muss ich nicht sprechen, auch ein schönes Gebiet. Also es gibt in Berlin wirklich, wir sind gesegnet von tollen Flächen und Gebieten. Das kann man also auch jetzt schon mal die Chance nutzen.
Können wir auch irgendwo Eisvögel beobachten? Ich frage das, weil Stina hat uns eine Mail geschickt. Sie fragt nämlich, also mein Eindruck ist, dass es in diesem Jahr viel weniger Eisvögel gibt. Und das wundert mich, denn der vergangene Winter war doch gar nicht so kalt.
Und der davor auch nicht. Ja. Eisvögel sind Vögel, die nicht wegziehen. Und bei den kalten Wintern kann der Bestand um 80% zusammenbrechen. Und das ist auch nicht passiert. Ganz im Gegenteil. Wir haben so viele Eisvögel wie lange nicht mehr. Tatsächlich zum Beispiel im Tiergarten, im Schloss Park Charlottenburg, am Teltowkanal, an der Oberhavel, Unterhavel. Die kann man sogar sehr häufig sehen. Und das Schöne ist, als Berliner, man muss da gar nicht erst rausfahren, sondern kann in die Stadt reingehen, ins Zentrum und sich da die Tiere anschauen. Die sind nämlich hier in Berlin deutlich, ja, vertrauter und weniger scheu als außerhalb der Stadt. Also insofern, ein bisschen Zeit kann man nehmen. Vielleicht noch ein Tipp, man sollte vormittags oder früh morgens gehen. Da sind die Eisvögel am aktivsten.
Früh morgens um 7?
Na, es muss hell sein. Mich so ab 7, 7:30 ungefähr. Bald haben wir den dunkelsten Tag erreicht und dann wird es wieder
besser. Dann wird es wieder heller. Zum Schluss noch zwei Fragen, die wir klären sollten. Nämlich, warum bekommen Enten keine kalten Füße?
Ja, ganz geschickt. Bei Stockenten und anderen Wasservögeln ist es so, dass sie quasi eingebaute Wärmetauscher in den Beinen haben. Das, was wir in den Häusern heute als modern empfinden und sozusagen damit unsere Häuser heizen, haben die Vögel schon seit Jahrtausenden, seit Jahrmillionen. Die haben relativ hohe Eigentemperatur von 40 Grad. Über die Arterien pumpen sie die nach unten. Und zurück wird dann über die Vene natürlich das alte Blut gefördert bzw. nach oben gepumpt. Und das hat dann manchmal nur 1, 2 Grad aus den Beinen. Und diese beiden Venen und Arterien liegen ganz dicht beieinander, und dann kann die Arterie die Vene erwärmen und umgekehrt, sodass das Blut, wenn es unten am Bein ankommt, nur noch eine Temperatur von vielleicht 5, 6 Grad hat oder 1 Grad, und dann wird es eben erwärmt, wieder nach oben geschoben, und deswegen kann dieser Vogel nicht frieren. So 1, 2 Grad kalte Beine ist für den Vogel völlig normal, und deswegen hat er auch kein Kälteempfinden.
Ein Mechanismus, den sich wahrscheinlich sehr viele auch jetzt gerade im Winter wünschen.
Den hätte ich auch gerne.
Den hätte ich auch gerne. Wildes Berlin, unser Thema heute in den Experten. Vielen Dank an Dirk Ehlert für die spannenden Einblicke in Berlins wilde Seite. Und danke auch an Sie fürs Zuhören und für die tollen, spannenden Geschichten, die Sie für uns hatten.
Die Experten. Jeden Samstag um 15 Uhr auf rbb 888. 80er, 90er, 100% Berlin.